Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Ausbilderin für systemische Führung und Beratung und Autorin. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Heute lese ich dir etwas vor, nämlich aus dem Wirtschaftsbestseller The Real Book of Work. In diesem Buch präsentieren wir 9 Mythen unserer Arbeitswelt und einer dieser Mythen sind die schreienden Chefs. Diese Episode widme ich meiner Co-Autorin Christina Ackermann, denn so viel darf ich verraten, der Mythos befindet sich auf ihren besonderen Wunsch hin im Buch. Ich widme diese Episode aber auch allen, die schon einmal im Arbeitskontext angeschrien und damit beschämt wurden. Aber vielleicht lohnt sich ein zweiter Blick auf dieses Phänomen, denn nicht alles kann und sollte mit den Persönlichkeitsstilen von Führungskräften erklärt werden. Und los geht's. Mythos Nummer 8. Wie Führung diskreditiert wird und wie Organisationen ihre Führungspersonen erziehen. Der schreiende Chef muss weg. Schreiender Chef, der. Inbegriff der alten und Feindbild der neuen Arbeitswelt. Zeichen autoritärer, schlechter Führung wird assoziiert mit Machtmissbrauch und Gewalttätigkeit, Charakterschwäche, Anlass zur Verunglimpfung von Führungskräften, auch ein Argument für die Abschaffung von Führungskräften, meist auf Männer reduzierte Zuschreibung, vermeintliche Randerscheinung. Teil 1. Von der Normalität des rauen Umgangs. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Teammeeting mit dem Personalvorstand einer Bank, für die ich Anfang der 2000er Jahre tätig war. Er brüllte plötzlich los, ob der HR-Bereich denn nur aus Idioten bestünde. Vor allem ging er eine meiner Kolleginnen heftig an, die Standpauke ging locker 2 Minuten. Ich wäre gerne im Boden versunken, vor Wut, vor Scham, vor Angst. Aber ich wusste in dem Moment auch, hier hält mich nichts mehr. Bei nächster Gelegenheit bin ich weg. Schreiende Chefs müssten doch längst ausgestorben sein. Bei so viel Aufklärung darüber, was zeitgemäße und gute Führung ist, wie man mit Menschen umgeht und wie wichtig das Verhalten von Führungskräften für die wahrgenommene Attraktivität eines Arbeitgebers ist. Da sollte doch nun auch mal beim hinterletzten Meister in einer Produktionshalle irgendwo im Westerwald angekommen sein, dass man das einfach nicht tut. Pfui, kann man da doch wohl nur sagen. Wo will man da anfangen, noch etwas zu erklären? Da ist doch Hopfen und Malz verloren. Rausgeworfen gehört der Schluss, aus, Ende. Erst letzte Woche ist er uns wieder bei einem unserer Beratungskunden begegnet, der schreiende Chef. In einem Workshop mit dem Vorstand, einigen Mitgliedern des Aufsichtsrats und ein paar Führungskräften eines großen Familienunternehmens. Da brüllte der CEO den CFO an, es sei ja nicht mehr auszuhalten mit seiner hirnrissigen zentralistischen Denke. Der CFO zog den Kopf zwischen seine Schultern und verteidigte kleinlaut seinen Standpunkt. Ansonsten ging die Diskussion einfach weiter. Es schien das normale Miteinander im Vorstand zu sein. Auch der Aufsichtsrat hielt die Lautstärke nicht für bemerkenswert. Nein, sie sind nicht ausgestorben. Sie kommen sogar fast in jedem Unternehmen vor, die brüllenden Führungskräfte. Und nein, es passiert auch nicht nur klischeehaft in hinterwäldlerischen Handwerksbetrieben. Gut, einige Branchen scheinen davon stärker betroffen als andere. Wie sehen hier unsere Stereotype aus? Eher in der Gastronomie als in einer Behörde? Eher in produzierenden Gewerben als in Dienstleistungsunternehmen? Aber wie wäre das dann nun wieder zu erklären? Und übertreiben wir hier nicht ein bisschen? Ist das Anschreien nicht ein so extremes Fehlverhalten, welches einen an den Rand einer Organisation drückt, dass es eigentlich nicht der Rede wert ist? Wäre es nicht passender, über ein wenig mildere Verstöße gegen die soziale Ordnung zu schreiben? Ja, guter Punkt. Aber wir haben aus persönlichen Gründen dennoch dieses Extrem gewählt. Und manchmal helfen Übertreibungen auch dabei, etwas deutlich zu machen. Wie passend. Der ist halt so. Es wird personalisiert, was das Zeug hält. Die populärste Erklärung für schreiende Chefs sind wohl die Typsache. Wer selbstsüchtig und eitel ist, schreit eben auch mal. Aufgeklärtere psychologische Erklärungen sehen hinter dem Schreien die Not, Wer schreit, will eine Situation unter Kontrolle bringen. Deshalb sei das Schreien häufig der Ausdruck von Wut oder von Angst, die Kontrolle nicht zu haben. Da schreie jemand eigentlich nach Unterstützung. Man ist sich aber einig, egal ob Typsache oder situative Not, das Schreien ist auf den Charakter des Schreienden zurückzuführen. Die einzuleitenden Maßnahmen sind dann entsprechend ausgerichtet, je nach Schweregrad des Fehlverhaltens, Rauswurf, Versetzung, Mentoring, Coaching oder Training. Und ja, in einigen Fällen wird das Problem mit dem Rauswurf auch gelöst sein. Und ja, es mag Leute geben, die in keinem Unternehmen tragbar wären. Und ja, es mag auch Leute geben, die einfach nur noch nicht gelernt haben, wie sie ihre Gefühle regulieren können. Doch was ist mit denjenigen, die sich erst innerhalb eines bestimmten Unternehmens in derartige Monster verwandeln? Interessanterweise hält sich die Personalisierung dieses Fehlverhaltens auch dann hartnäckig im Sattel, wenn es mehrere Führungskräfte sind, die in einer Organisation ungewünschtes Verhalten zeigen. Statt Typsache wird sich der Umstand gerne mit dem falschen Mindset oder fehlenden Führungskompetenzen erklärt. Fest scheint jedenfalls zu stehen, dass es an den Menschen liegt, die mit dem richtigen Mindset und den passenden Fähigkeiten das Unternehmen erfolgreich machen würden. Die Maßnahmen sind dann dieselben wie eben. Es wird trainiert und gecoacht, was das Zeug hält. In besonders hartnäckigen Fällen wird einfach ein unternehmensweites Projekt zur Stärkung der Psychological Safety aufgesetzt. Viel hilft ja bekanntlich viel, oder? Wer lässt sich denn das gefallen? Wechseln wir mal die Seite. Versetzt man sich in die Personen, die angeschrien werden oder miterleben, wie andere angeschrien werden, so ist schnell klar, das ist unangenehm, verletzend, im besten Fall zum Fremdschämen. Und dennoch lassen sich Menschen in Organisationen anschreien, häufig sogar, ohne etwas dagegen zu tun oder zu sagen. Jetzt würde man meinen, dass sie diese Beschämung auch äußern, wenn man sie dazu befragt. Doch nein, sie winken mitunter beschwichtigend ab. Ach, der Chef, der ist halt so. Harte Schale, weicher Kern. Da muss man sich ein dickes Fell anschaffen, dann geht das schon. Man nimmt es im besten Fall nicht persönlich, sondern das Fehlverhalten wird dem ansonsten so netten Chef verziehen. Es ist sogar davon auszugehen, dass diese Art des Umgangs als so alltäglich bekannt ist, dass sie schon gar nicht mehr der Rede wert ist, eventuell auch gar nicht als etwas wirklich Schlimmes eingeordnet wird. Ganz anders wird zu Hause darüber geredet. Da zeigt sich dann das ganze Ausmaß der Behandlung. Familie und Freunde sind sich schnell einig, dass so ein Verhalten nun wirklich unmöglich ist und dass man sich das nicht zu gefallen lassen braucht. Pläne werden geschmiedet, wie man beim nächsten Mal reagieren müsste. Und dann geht auf Arbeit alles seinen gewohnten Lauf. Das ist mindestens genauso interessant wie die Tatsache, dass überhaupt rumgeschrien wird. Du bist auf der Suche nach einer Fortbildung in systemischer Organisationsgestaltung und Führung und hast auch Lust darauf, dass wir beide uns mal persönlich kennenlernen. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn du kannst dich ab sofort anmelden zur Season 3 unseres Zertifikatskurses Organisationen gestalten, führen und beraten, der im Herbst 2025 in Berlin und teilweise remote an den Start geht. Unser einzigartiges Lehrkonzept garantiert dir, dass du deine Arbeit in der Praxis auf ein neues Niveau heben kannst. Du bekommst nicht nur einen Überblick über die State-of-the-Art-Organisationsentwicklung und lernst Führung als Arbeit an der Organisation kennen, du hältst danach ein ganzes Paket an hilfreichen Illustrationen und Arbeitshilfen in der Hand, wie du sie gegebenenfalls schon aus unserem Bestseller The Real Book of Work lieben gelernt hast. Melde dich am besten direkt per Mail bei akademie@become-better.org oder kontaktiere mich über LinkedIn. Wir freuen uns auf dich.
Führungskräfte-Bashing. Das Fehlverhalten von Chefs in Unternehmen bietet Schaulustigen jede Menge Stoff. Die Medien stürzen sich gerne auf die Psychopathen in der Chefetage. Führungskräfte werden beschimpft als machtgeile Arschlöcher, Idioten, Egomanen, herrschsüchtige, unsensible, sozial inkompetente, unreflektierte, dominante, jähzornige Typen. Die Liste ließe sich sicher noch fortsetzen. Meistens geht es dabei um das unflätige Verhalten von Männern, aber Frauen scheinen auch zu schreien. Unerhört. Immer wieder gerne zitiert wird auch das Peter-Prinzip, welches besagt, dass Führungskräfte so lange die Karriereleiter hinaufsteigen, bis sie endlich auf einer Position sitzen, auf der sie inkompetent sind. Das Führungskräfte-Bashing als herabsetzende Kritik an Führung generell ist im Kontext der neuen und menschenfreundlichen Arbeitswelt ein dramaturgisch gut eingesetztes Mittel, um deutlich zu machen, wie absurd es in Organisationen zugeht, wenn Führungskräfte ihre Macht missbrauchen. Aber es ist auch eine gute Möglichkeit, sich mal ordentlich abzureagieren, um dann, völlig geläutert, wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren zu können. Dahinter stecken ein paar interessante Annahmen darüber, wie Organisationen funktionieren. Wir werfen in Teil 2 nun einen anderen Blick darauf. Einige Showstopper für den Erfolgsfaktor Mensch. Nun haben Unternehmer und andere Führungskräfte endlich erkannt, wie wichtig die Menschen sind, die für sie arbeiten, und sind so sehr von deren Beitrag zum unternehmerischen Erfolg überzeugt, dass sie einfach alles tun, um sie auch zum Erfolgsfaktor zu machen, beziehungsweise auch bereit sind, die Konsequenzen zu ziehen, wenn sich einige als Misserfolgsfaktor herausstellen. Und doch kann diese Entwicklung in ihren Auswirkungen sowohl auf den Menschen, der fortan dem Druck ausgesetzt ist, für Erfolg und Misserfolg von Organisationen verantwortlich zu sein, als auch auf unternehmerisch intelligentes Handeln insgesamt bezweifelt werden. Schauen wir genauer hin. Denn mit der Erklärung, dass es an den Typen oder dem Mindset oder den Fähigkeiten von Führungskräften liegt, lassen sich viele Phänomene, die sich in Organisationen beobachten lassen, gar nicht erklären. Auch das Schreien nicht. Kann es denn sein, dass alle Beteiligten blöd sind? Wie kommt es, dass sich die zu Hause so sanftmütige Frau Schneider als Chefin des Vertriebs in einen Brüllaffen verwandelt? Wieso lässt sich die Kollegin von Frau Schneider anschreien, obwohl sie von ihren Freunden immer wieder als besonders tough beschrieben wird? Und warum darf sich Frau Schneider in ihrem Betrieb überhaupt so verhalten, ohne dass das für sie irgendwelche negativen Konsequenzen hat? Sind ihre Vorgesetzten denn blind oder gar zu feige, um einzuschreiten? Wenn wir an der Erklärung festhalten, dass die Menschen schuld sind, dann wäre jetzt wohl eines bewiesen: Die Leute haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, sind alle komplett verrückt geworden, sobald es um die Arbeit geht, dumm und unfähig. Im besten Fall sind diejenigen, die das mit sich machen lassen, zu bemitleiden. Aber ist das ein akzeptables Menschenbild? Können wir trotzdem weiter an unserer Erklärung festhalten, dass es an den psychischen Strukturen der Beteiligten liegt, dass diese Dinge geschehen? Wieso wirkt denn das Coaching, das Training nicht? Für das Coaching an sich ist wirklich eine Lanze zu brechen, das mal vorab. Es kann eine extrem hilfreiche Intervention sein und kommt vor allem der gecoachten Person zugute. Vorausgesetzt, es ist ein gutes Coaching, wobei bekanntlich jeder ein guter Coach sein kann, die Tür zum Coaching-Raum muss nur dick genug sein. Und Trainings sind auch eine schöne Sache. Gemeinsam lernen, Impulse erhalten, im geschützten Raum ausprobieren, die Kollegen bei dieser Gelegenheit besser kennenlernen, um nur einige Vorzüge zu nennen. Die Wirksamkeit sowohl von Coachings als auch von Trainings kann für organisationale Probleme jedoch bezweifelt werden. Nun hat der CEO eines Automobilherstellers angeblich schon seit 3 Jahren eine Beraterin, die ihn coacht, und er flippt in den Kaizen-Meetings immer noch regelmäßig aus. Die Abteilungsleiterin der Buchhaltung eines Spielwarenunternehmens lässt sich auch schon länger coachen, trotzdem wird sie nicht ernst genommen von den Kollegen. Was ist da los? Gängige Erklärung, schlechtes Coaching oder beratungsresistente Führungskraft? Wenn doch der unfreundliche Umgang mit den Kunden des Investmentcenters darauf zurückzuführen ist, dass die Mitarbeiter keine Ahnung von moderner Serviceorientierung haben, wieso hilft dann das angesetzte Training für die Mitarbeiter gar nicht? Und wieso bleibt der Umgang mit den Kunden auch nach dem dritten Modul noch rau? Die Jahre vergehen, die Personen wechseln, aber das Schreien bleibt. Wenn sich alle einig sind, dass es an den Personen liegt, dann müsste sich das Verhalten irgendwie abstellen lassen. Wenn schon nicht durch Coaching oder Training, dann doch aber spätestens durch die Entlassung der Person. Und doch hört man immer wieder solche Geschichten, dass als Beispiel Frau Schneider ein ernsthaftes Gespräch mit der Geschäftsführung hatte, gekündigt wurde und nun alles besser wird, da eine neue Chefin kommt, die total nett ist. Dann lässt man ein paar Monate vergehen und stellt fest, es ist alles wie vorher. Auch die neue Chefin wird in Meetings ungehalten. Ist doch seltsam. Und es gibt genügend weitere Beispiele dafür, dass in bestimmten Unternehmen nach Jahren, selbst wenn alle Personen in der Zwischenzeit gewechselt haben, immer noch dieselbe Art des Umgangs miteinander herrscht. Wie kann das sein, wenn es doch an den einzelnen Personen liegt? Lässt sich mit einer Luftfahrtkarte die schönste Wanderroute in den Alpen finden? Wer meint, er oder sie könne das Verhalten und das Miteinander in Organisationen mit den Motivationen, Eigenschaften und Fähigkeiten der Mitglieder bzw. Mitarbeiter erklären, dann tut man nichts anderes. Er oder sie macht es sich unnötig schwer bis unmöglich, zum Ziel zu kommen. Für die Organisation, wenn man sie denn fragen könnte, ist das sehr praktisch. Sie kann wunderbar ihre eigene, mitunter schlechte Verfasstheit vertuschen, solange alles auf die Menschen verschoben wird. Das nennt man dann organisationalen Strukturschutz. Aber wie ist vielleicht noch anders zu erklären, dass in Organisationen immer mal wieder rumgebrüllt wird? Was verrät der Blick auf das Wesen der Organisation? Teil 2. Wer brüllt, hat das Recht. Wie sehen die schreienden Chefs aus, wenn man auf die meist vergessene Organisation schaut? Wie lassen sich schreiende Chefs in Unternehmen und anderen Organisationen erklären? Wo wäre anzusetzen, wenn man die Zustände ändern wollte? Und was sollte man vielleicht besser so lassen, wie es ist? Wer darf schreien und wer darf es eigentlich nicht? In Organisationen hat meist nur die Person das Recht zu schreien, die übergeordnet ist. Der Chef darf seine Mitarbeiter anschreien, aber nicht umgekehrt. Alles ist in bester Ordnung, solange das soziale Gefüge durch das Schreien bestätigt wurde. Wer brüllt, macht klar, wer oben ist. Das Schreien ist Ausdruck der Hierarchie. Es soll Ordnung schaffen, weitere Diskussionen unterbinden, Konformität sicherstellen, Erwartungen klären und bestimmte Verhaltensweisen der Geführten wahrscheinlicher und andere unwahrscheinlicher machen. Starke Emotionen dienen der Erziehung. Das haben wir schon als Kinder gelernt. Wer schreit, hat Recht. Schon allein, weil er oder sie es überhaupt darf. Wer hingegen gegen die bestehende Ordnung anschreit, darf sich auf unangenehme Konsequenzen gefasst machen. Eine gute Taktik jedenfalls, um den eigenen Ausstieg aus der Organisation einzuleiten. Das kann man unfair finden, doch aus Sicht der Organisation, wenn man sie fragen könnte, ist das Schreien mitunter ein sehr funktionales, informelles Führungsmittel. Das würden die verantwortlichen Personen selbstverständlich abstreiten, weshalb es sicherlich nie Einzug in Führungsleitbilder erhält. Nach dem Motto, wir schreien unsere Mitarbeitenden an, um sie zur Gefolgschaft zu erziehen. Wer das Schreien als Führungsmittel versteht, kommt darüber zu einer hilfreichen Suchfrage. Welche anderen Führungsmittel könnten stattdessen eingesetzt werden? Welche stehen den Führungskräften zur Verfügung und welche auch noch nicht? Wie könnte es gelingen, passendere Führungsmittel einzureichen? Die Rochade vom Menschen zur Kommunikation. Die Systemtheorie bietet an, sich Organisationen so vorzustellen, dass sie Kommunikationsmuster erzeugen, die dann die Mitglieder regelrecht bespielen, das heißt bestimmte Verhaltensweisen nahelegen und andere eher ausschließen. Hilfreich scheint hier die Metapher Spielregeln zu sein, denn wir alle kennen uns als Mitspieler von irgendwelchen Spielen, die von uns verlangen, dass wir uns an die Spielregeln halten. Welche Spielzüge wir vornehmen, hängt dann augenscheinlich weitaus mehr von den für das Spiel geltenden Spielregeln ab, als von unseren persönlichen Neigungen. Zudem bleibt ein Schachspiel auch dann ein Schachspiel, wenn die Spieler wechseln. Die Spieler sind nicht das Schachspiel, sondern es sind seine Regeln, die das Spiel im Kern ausmachen. Und so können wir auch Organisationen als interessante Spiele verstehen, die nach ganz eigenen Regeln funktionieren und nur gespielt werden können, wenn es Mitspieler gibt, die in der Lage und willens sind, das Spiel mitzuspielen. Aber auch hier in Organisationen regelt sich das Verhalten der Mitspieler durch die Regeln und weniger durch deren persönliche Motive. Unsere Frage, wie man sich schreiende Chefs erklären kann, verändert sich dann zur Frage, welche Kommunikationsmuster wirken bzw. welche Spielregeln in der Organisation gelten, die so ein Verhalten möglich machen, nahelegen oder gar erzwingen. Es ist sehr entlastend und wertschätzend für alle Beteiligten, die Frage auf diese Weise zu stellen. Man kann sogar sagen, dass sie sehr human ist. Denn dann sind nicht mehr die Menschen zu inkompetent, um sich freundlich zu verhalten, sondern, wenn überhaupt jemand zu inkompetent ist, dann die Kommunikationsmuster, die Spielregeln. Mit diesem Blick auf die verhaltenssteuernde Kraft der Kommunikation ist auch zu erklären, dass man zwar Frau Schneider ausgetauscht hatte, die Nachfolgerin auf dieser Position sich dann aber sehr ähnlich verhielt. Die Kommunikation einer Organisation setzt sich in Eigenlogik fort, fast egal, wer die Mitspieler sind. Menschen werden in Organisationen zu Personen. Wenn wir die Metapher des Spiels kurz nochmal bemühen, dann hilft sie auch dabei, deutlich zu machen, dass Organisationen, also Spiele, nicht aus Menschen, also Spielern, sondern aus Kommunikationen, also den Spielregeln, bestehen. Wie jetzt? Organisationen bestehen aus Kommunikation und nicht aus Menschen? Wie kann ich mir das vorstellen? Das hört sich jetzt aber irgendwie sehr kühl an. Es sind doch die Menschen, die gestalten und die führen. Solche Reaktionen kennen wir sehr gut aus unseren Seminaren zur Vermittlung der systemtheoretischen Grundlagen für die Beratung und Führung von Organisationen. Und es ist auch nicht zu verdenken, denn wer hat schließlich schon jemals eine Kommunikation gesehen? Menschen sind da weitaus einfacher zu begreifen. Die Empörung ist deshalb häufig so groß, weil verstanden wird, dass der Mensch dann unwichtig sei für die Organisationen. Aber das ist natürlich so nicht gemeint, denn selbstverständlich brauchen Spiele auch Mitspieler, sonst könnten sie nicht gespielt werden. Ein Spiel selbst kann nicht denken, kann nichts verstehen, kann nichts sagen. Dafür braucht es psychische Systeme und die daran gekoppelten Körper. Die Luhmannsche Formulierung, die psychischen Systeme seien die Umwelt der Organisation, wirft sie nicht hinaus. Denn Luhmann konzipierte Organisationen als Einheit der Differenz von System und Umwelt. Also gehören sie auf jeden Fall dazu. Sie haben nur einen anderen Ort zugewiesen bekommen, wohlgemerkt im Drübernachdenken und nicht im Firmengebäude. Was ist innen und was ist außen? Das ist hier die eigentliche Unterscheidung. Wobei mit außen nicht gemeint ist, dass etwas nicht mehr zugehörig wäre. Auch innen, innerhalb der Kommunikation, kommen Menschen vor, wenn man so will. Aber sie kommen dort als Personen vor, womit das Bild gemeint ist, welches sich die Organisation von ihnen macht. Personen sind in Organisationen auch Teil der Kommunikation, beziehungsweise werden durch die Kommunikation erzeugt. Es sind dann der zahlenorientierte, empfindliche Herr Reisig oder die robuste, anpackende Frau Holz oder der kreative, lustige Herr Stumpf, auf die sich in der Kommunikation bezogen wird. Wie die drei aber vielleicht wirklich sind, spielt für die Kommunikation erstmal keine Rolle. Personen sind Absender und Adressaten in der Kommunikation und sie können auch selbst zum Thema der Kommunikation werden. Aber wenn Personen zur Kommunikation gehören, dann müssten sie doch trotzdem Einfluss auf die Kommunikation nehmen können. Das stimmt. Das können sie unter gewissen Umständen auch. Das hängt dann aber sehr stark davon ab, welche Person sie sind in der Organisation bzw. wer sie für die anderen sind. Es macht einen großen Unterschied, wie stark sich jemand in eine Diskussion einbringen kann, ob er als strategisch genialer Kopf bezeichnet wird oder als der businessferne Träumer im Wolkenkuckucksheim. wem würden die Kollegen wohl mehr zuhören bzw. zustimmen? Wenn man es mit Unternehmen und anderen Organisationen zu tun hat, finden wir es jedenfalls eine gute Idee, nicht weiter undifferenziert von den Menschen zu sprechen, sondern von Personen in sozialen Systemen und im Unterschied zu den Personen von psychischen Systemen und von physischen Systemen in der Umwelt, von sozialen Systemen. Mit dieser Dreiteilung lassen sich viele Phänomene, die uns in Organisationen begegnen, wesentlich besser erklären. Und nur darum geht es uns ja stets, plausible Erklärungen zu finden, um dann von dort auf wirksame und ökonomische Ideen zu kommen, wie Organisationen geführt und verändert werden können. Unserer Erfahrung nach steht häufig unser Alltagsverständnis von Kommunikation beim Nachvollziehen dieser Argumentation im Weg. Führungskräfte werden von Organisationen geführt. Wer führt denn eigentlich wen oder was? Die Führungskräfte das Unternehmen oder das Unternehmen die Führungskräfte? Nach dem, was wir jetzt eben ausgeführt haben, vor allem Letzteres. Zur Führungskraft wird man in Organisationen dann, wenn man die entsprechenden Zuschreibungen bekommt. Dafür muss man nicht offiziell einen Führungstitel haben, denn zentral ist, ob eine Person Einfluss ausüben kann auf die anderen und darüber entscheiden die anderen und nicht die Person selbst. So kommt es andauernd vor, dass erfolgreiche Führungskräfte nach dem Wechsel in ein anderes Unternehmen ihre PS nicht mehr auf die Straße bekommen. Sie bekommen aufgrund ihres durch den anderen Arbeitskontext geprägten Auftretens nun plötzlich Zuschreibungen, mit denen sie hier im neuen Kontext keine müde Mark gewinnen können und fühlen sich völlig verkannt. Wenn sie trotzdem wirksam werden wollen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Zuschreibungen zunächst hinzunehmen, um dann mit ihnen gemeinsam zu neuen und günstigeren Zuschreibungen einzuladen, ein mitunter nicht sehr selbstwertdienliches Spiel. Dafür müssen sie zunächst die Spielregeln der Organisation erkennen und sie müssen bereit sein, das Theater mitzuspielen. Der Clou: Für Organisationen ist es sehr praktisch, Führung weiterhin als Individualerfolg zu sehen, denn dann können vermeintlich Verantwortliche besser ausfindig gemacht, sanktioniert oder befördert werden. Dass dahinter eventuell eine schlecht organisierte Unternehmung steht, bleibt auf diesem Weg ein blinder Fleck. Die Organisation, das unbekannte Wesen, kann weiter vor sich hin organisieren, indem es seine Probleme auf die sichtbaren Akteure verschiebt. Der Schrei nach Hilfe. Lassen wir uns doch mal auf den Blickwechsel ein und suchen in den Kommunikationsmustern der Organisation nach einer Erklärung für den schreienden Chef. Ganz nach dem Motto, Verhalten folgt den Verhältnissen. Die Frage wäre dann, wie die Organisation es schafft, ihre Führungskräfte zu derartigem Verhalten zu bringen. In Organisationen passiert nicht viel ohne triftigen Grund. Das ist eine hilfreiche Hypothese, die ebenfalls dazu dient, den Geschehnissen nicht gleich abwertend zu begegnen. Könnte es also sein, dass das Schreien als Führungsmittel eingesetzt wird, um damit ein anderes, gewichtigeres Problem zu lösen? Könnte es sein, dass es in bester Absicht geschieht, dass gebrüllt wird, um den Erfolg des Unternehmens zu sichern? Könnte es sein, dass das Anschreien das kleinere Übel ist? Uns ist ein Beratungsauftrag noch sehr gut in Erinnerung, bei dem wir eine Wohlfahrtsorganisation zunächst dabei begleiteten, sich als attraktiver Arbeitgeber am Arbeitsmarkt zu präsentieren. Schnell geriet dabei das Thema Führung in den Blick und hier vor allem die stets schlechte Stimmung in den Meetings der obersten Führungsebene. So erhielten wir auch das Mandat, mit einigen Führungskräften zu arbeiten. Bei einer Strategietagung einer Tochtergesellschaft, die wir moderierten, gab es einen Tumult, weil der Geschäftsführer mit hochrotem Kopf zu verstehen gab, er werde nun alle rausschmeißen, die nicht binnen der nächsten Stunde die strategisch nötigen Anpassungen der Haushaltsplanung errechnet und bekannt gegeben hätten. Das machte schnell die Runde in der Organisation. Die Empörung war groß über den als dominant und unkontrolliert geltenden Geschäftsführer. Seine Freistellung wurde gefordert. Wir machten uns auf die Suche nach anderen Erklärungen und führten Gespräche mit einigen anderen Geschäftsführern. Die Geschichten, die wir hörten, ähnelten sich alle sehr. Es hatte sich bei den Geschäftsführern eine regelrechte Front gegen die Vorstände, an die sie berichteten, aufgebaut. Die Organisation wurde, wie das bei Wohlfahrtsorganisationen üblich ist, von hauptamtlichen Geschäftsführern und ehrenamtlichen Vorständen geführt. Die Vorstände wurden von den Mitgliedern gewählt und die Geschäftsführer für die verschiedenen Unternehmenseinheiten vom Vorstand eingestellt. Die Geschäftsführer mussten sich an die Vorgaben halten, die sie vom Vorstand bekamen. Die Vorstände waren aus Sicht der Geschäftsführer alle viel zu weit weg vom Tagesgeschäft. Das führte bei den Geschäftsführern zu sehr viel Unmut. Sie fühlten sich wenig unterstützt und sogar daran gehindert, ihre Unternehmen erfolgreich zu führen. Sie hatten lange aufgehört, mit den Vorständen gut zusammenzuarbeiten. In Meetings mit den Vorständen hatte sich ein Spiel etabliert, die Ideen der Vorstände möglichst diskussionsfrei abzunicken, um dann nach dem Meeting gemeinsam darüber herzuziehen, wie man auf solch weltfremde Ideen kommen könne. Die Geschäftsführer bezeichneten den Umgang mit ihren gleichgestellten Kollegen hingegen als sehr harmonisch. Um den ganzen Unsinn, den sich die Vorstände ausgedacht hatten, dann an die Mitarbeitenden ihrer jeweiligen Unternehmen weiterzugeben, gingen ihnen schnell die Argumente aus. Sie mussten durchdrücken, was vom Vorstand bestimmt wurde, aus ihrer Sicht ohne Sinn und Verstand. Um sich nicht in endlosen Diskussionen zu verstricken, nutzten viele von ihnen das deutliche Wort, wie es dann hieß. Gleichzeitig sollte ihr Verhalten auch ihren Unmut über die Vorstände in die Kommunikation bringen, in der Hoffnung, dass sich diese Botschaft ihren Weg zu den Mitgliedern bahnen würde. Sichtbar wurde, dass die Organisation nicht per se die falschen Geschäftsführenden rekrutiert hatte, sondern dass die Führungsstrukturen die Macht zu den Mitgliedern der Organisation verschoben hatte, mit der Konsequenz, dass die Vorstände das taten, was ihre Chancen auf Wiederwahl erhöhten und nicht das, was die Probleme der Geschäftsführer verringert hätte. Die Geschäftsführer waren frustriert, was sie nicht gegenüber den Vorständen kundtaten, sondern durch ihr vermeintlich schlechtes Führungsverhalten zeigten. Paradoxerweise schützten sie mit ihrem Rumgebrülle die Vorstände und letztlich die Strukturen der Organisation und trugen dadurch zum Erhalt genau der Verhältnisse bei, die sie ändern wollten. Vertrackte Organisation. Problemlösungen und Lösungsprobleme. Ein Kommunikationsmuster zu erklären, führt manchmal dazu, dass nahezu absichtsvoll wirkt, was passiert. Unser Sprachgebrauch lädt immer wieder dazu ein, Motivationen zu unterstellen. Also weil die Geschäftsführer unzufrieden waren, brüllten sie ihre Mitarbeiter an. Die eigentliche Erkenntnis über Kommunikationsprozesse in Organisationen ist jedoch, dass sie sich selbst organisieren und so zum Überleben der Organisation beitragen. Wie ein Fluss den Weg zum Meer findet, ohne dass ihm jemand den Weg weisen muss. So kommt es immer wieder vor, dass sich in Organisationen Kommunikation so organisiert, dass sie aus der Perspektive der Mitarbeitenden eine schlechte Qualität hat. Doch dem Kommunikationsprozess ist das egal. Er will sozusagen nur zum Mehr finden. Er setzt sich in seiner Eigendynamik weiter fort, solange es geht, oder sagen wir, bis er unterbrochen wird oder bis sich etwas anderes etabliert, das ihn dann ablöst. Dass er sich weiter fortsetzt, hat etwas Evolutionäres. Kommunikationsprozesse, die bisher überlebt haben, haben anscheinend dazu beigetragen, dass die Organisation überleben konnte oder haben dieses Überleben zumindest nicht verhindert. Ob ein Kommunikationsprozess funktional ist für eine Organisation, kann sich nur rückblickend bewerten lassen. Funktionalität bedeutet, dass der Kommunikationsprozess ein Problem löst für die Organisation. Eine Organisation hat viele Probleme, zum Beispiel das Problem, dass ihre Mitglieder autonome Wesen sind mit einem grundsätzlich ganz eigenen Willen. Die Organisation muss es nun schaffen, dass diese Mitglieder nur das tun wollen, was das Überleben der Organisation sichert. Die Paradoxie liegt darin, dass die Mitglieder aus freien Stücken tun wollen sollen, was der Organisation gut tut. Es gibt Situationen, da wollen Mitarbeiter scheinbar nicht tun, was sie tun sollen. Und dann ist es aus Sicht des Unternehmens durchaus funktional, sie von Führungskräften anschreien zu lassen, damit sie sich daran erinnern, was sie tun sollten. Solange ein Kommunikationsprozess, anschreien, angeschrien werden und so weiter, nicht dabei stört, dass das Unternehmen überlebt, wird er fortgesetzt. Der schreiende Chef und damit ein vermeintlich schlechtes Führungsverhalten kann also hochfunktional sein für ein Unternehmen. Wir sagen damit nicht, dass wir der Meinung sind, dass Schreien grundsätzlich in Ordnung ist. Damit kann aber zum Beispiel gut erklärt werden, warum es häufig keine Konsequenzen gibt für die Führungskraft, die schreit. Nochmal zurück zur Typfrage. Die Qualität eines Kommunikationsprozesses hat ziemlich wenig damit zu tun, ob die Teilnehmer an dieser Kommunikation selbst gute oder schlechte Menschen sind. Zwei liebe Menschen können sich in einer ziemlich mistigen Kommunikation wiederfinden. Und zwei nicht so liebe Menschen können Teilnehmer an einem sehr gesitteten Kommunikationsprozess sein. Womit wir bei einem unserer Lieblingsbuchtitel von Fritz B. Simon gelandet sind. Gemeinsam sind wir blöd, soll genau dieses Phänomen beschreiben, dass ein Kommunikationsprozess dümmer sein kann, als die einzelnen Teilnehmer an diesem Kommunikationsprozess es sind. Und natürlich geht es auch umgekehrt. Wieso Organisationen an den Personen hängen bleiben? Oh Mann, ganz toll. Jetzt fühle ich mich beim Lesen deines Manuskripts auch schon wie eine Idiotin. Also eigentlich würde ich jetzt nicht mehr weiterlesen. So die Reaktion einer lieben Kollegin, die ihren Lebensunterhalt mit Trainings und Coachings verdient. Das ist verständlich, aber auch hier gilt, was oben ausgeführt wurde. Auch das Verhalten von Coaches und Trainern wird vom Spiel der Organisation bespielt. Dass es sie überhaupt in solch großen Scharen gibt, liegt daran, dass Organisationen davon überzeugt sind, dass die Probleme den Menschen zuzuschreiben sind. Es ist zudem leicht nachvollziehbar, dass wir bei Geschichten oder Erlebnissen wie gebannt auf die Protagonisten schauen. Organisationen vergessen sich selbst. So ähnlich formulierte es auch Niklas Luhmann. So ist zu erklären, dass immer wieder vergessen wird, dass es eigentlich die Kommunikation ist, die alles ordnet und steuert. Erinnert wird sich daran, was Personen getan haben. Ihnen wird deshalb für alles Mögliche die Schuld gegeben, sowohl für Erfolg als auch für Misserfolg des Unternehmens, aber vor allem für ihr eigenes Verhalten. Organisationen haben ein Personengedächtnis. Spotlight. Geläufige Annahmen über den schreienden Chef. Wer im Arbeitskontext schreit, ist ein cholerischer Typ oder hat schlechte Manieren. Unternehmen und andere Organisationen bestehen aus Menschen. Die Annahme, dass Organisationen nicht aus Menschen bestehen, ist menschenverachtend. Menschen kommen in der Systemtheorie innerhalb von Organisationen nicht mehr vor. In Organisationen wird häufig den Personen die Schuld für Misserfolg gegeben. Es gibt objektiv gutes und schlechtes Führungsverhalten. Und wie man es mit dem Blick auf die Organisation auch anders betrachten kann. Wer im Arbeitskontext schreit, nimmt damit an einem Kommunikationsmuster teil. Unternehmen und andere Organisationen bestehen aus Kommunikation. Die Annahme, dass Organisationen nicht aus Menschen bestehen, ist human und entlastend. Menschen kommen als Personen innerhalb von Organisationen vor. Organisationen vergessen sich selbst, zum Beispiel, dass Kommunikationsprozesse das Verhalten regeln. Die Frage ist eher, für welches Problem welches Verhalten eine Lösung ist. Teil 3: Tipps für Führungskräfte. 1. Hast du es selbst mit einem schreienden Chef zu tun? 2. Bedenke, dass das Austauschen dieser Person wahrscheinlich nicht viel verändern wird, solange der Kommunikationsprozess so weiterläuft. 3. Welche Funktion erfüllt dieses schlechte Führungsverhalten für dein Unternehmen? Für welche Probleme deines Unternehmens ist es vielleicht die Lösung? Oder war es einmal die Lösung? 4. Angenommen, diese Führungspraxis würde sich so fortsetzen, welche Auswirkungen hätte das wahrscheinlich auf den weiteren Unternehmenserfolg? 5. Welche Führungspraxis wäre stattdessen denkbar? Was würde dann passieren und was würde nicht mehr passieren? 6. Wenn du auf die Führung in deinem Unternehmen insgesamt blickst, hast du dann den Eindruck, dass Führung der Wertschöpfung deines Unternehmens dient? 7. Oder gewinnst du den Eindruck, dass Führung deinem Unternehmen Schaden zufügt und dein Unternehmen nicht zukunftsfähig ist? 8. Diskutiere diese Fragen mit deinem Führungskollegen. Richtet euch einen verlässlichen Termin ein, den ihr nutzt, um darüber zu diskutieren. Beginnt bewusster und systematischer, eure Kommunikationsprozesse zu beobachten. 9. Bei welchen Kommunikationsprozessen gewinnt ihr den Eindruck, ihr müsstet einschreiten und wieso? Wie könntet ihr das tun? Wer genau könnte es tun? Was wäre dann als Folge zu erwarten? 10. Welche Beobachtungsaufgaben könntet ihr euren Teams geben? Wie kann es euch gelingen, die Aufmerksamkeit eurer Teams ebenfalls auf die Kommunikationsprozesse zu lenken?
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!